Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hallo Pat.
Hi Ash.
Und willkommen zu Die Liedhaber.
Heute Morgen beim Frühstück habe ich Folgendes gedacht. Ich habe jetzt eine Weile im Ausland gelebt und ich sage immer, außerhalb von Deutschland gibt es kein gutes Brot. Okay. Ja, du lachst. Das ist jetzt für dich eine Selbstverständlichkeit. Also ich bin jetzt nicht so ein krasser Die-Hard-Brot-Fan,
ja.
Aber ich esse schon ganz gerne Brot. Gutes, dunkles Brot. Und das findest du halt im Ausland nicht. Und noch etwas, also das ist jetzt für mich keine neue Entdeckung, aber Ich bin wieder voll auf den Geschmack gekommen. Gesalzene Butter.
Ist dein Ding?
Ist mein Ding, aber gefällt mir.
Gesalzene Butter mit was?
Wie mit was?
Ohne nichts.
Ja, also ich würde vielleicht noch eine Scheibe Käse drauflegen oder sowas.
Ja, stimmt, weil du bist eigentlich kein Käsemensch. Ich habe dich noch nie, generell habe ich dich eigentlich noch nie mit Brot gesehen.
Also, doch, ich esse schon ganz gerne so ein Käsebrot.
Okay.
Ich esse schon ganz gerne so ein Käsebrot. Ist jetzt nicht so, dass ich zum ersten Mal gesalzene Butter in meinem Leben esse. Mhm. Das müsste ich nochmal hier betonen. Ich kannte das schon davor. Aber jetzt, wo ich wieder zurück bin in Deutschland.
Was für Brot hast du denn wiedergefunden im Ausland?
Du findest eigentlich nur Weißbrot.
Okay.
Also,
auch gezuckert und sowas, ne?
Ja, keine Ahnung, was alles drin ist. Also Toastbrot, also Sandwichbrot.
Ja.
Also wenn ich ein Brot nehmen müsste, würde ich mal ein dunkles nehmen.
Mhm.
Es gibt auch gutes weißes Brot. Verstehe mich nicht falsch. Aber dunkles Brot finde ich persönlich ein bisschen besser. Aber gesalzene Butter, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ach so, okay.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Super. Also, ich glaube, die Leute wissen gar nicht zu schätzen, wie gut dieses Brot in Deutschland ist.
Ja gut, also ich sag mal guten Morgen. Schön, dass du uns mit deiner schönen Brotanekdote hier beglückst.
Ja, ich bin auch wieder froh, im Brotgame angekommen zu sein.
Also für mich nichts Neues, klar. Ich bin schon eher der Brotliebhaber als du. Liedhaber wollte ich schon sagen.
Super Transition, oder? Apropos die Liedhaber.
Wie ging es dir nach der ersten Folge?
Gut, also ich habe sie nochmal angehört.
Mhm.
Ich glaube, wir müssen uns nicht schämen für die erste Folge. So im Nachhinein dachte ich, wir hätten noch ein, zwei Sachen sagen sollen oder können. Ich meine, das ist so viel Thematik gewesen, also da gab es so viel zu erzählen. Das kann man in so wenigen Minuten gar nicht runterbrechen. Also da hätte man stundenlang darüber reden können. Gibt es einen Versprecher da? Gibt es irgendwie Aussetzer dort? Gibt es immer. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir haben einen soliden Einstieg bekommen.
Ja, finde ich auch. Also ich bin super happy, das gemacht zu haben. Ich meine, das Podcast-Game kennst du ja ein bisschen mehr als ich oder ein bisschen besser. Bei ein, zwei Folgen war ich auch mit dabei und habe auch was sagen können. Aber ich glaube, das ist jetzt nochmal was ganz Neues für mich, weil ich jetzt wirklich involviert bin und es hat einen ganz anderen Effekt. Also ich bin sehr, sehr froh, das gemacht zu haben. Auch weil, ja, wenn du als Gast irgendwo auftrittst, sage ich mal, dann ist es nicht unbedingt dein Ding. Du kannst ja auch ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Aber ja, jetzt bist du wirklich Bestandteil dieses Ding. Ne?
Jetzt hast du die Verantwortung, dass dieser Laden hier laufen muss.
Genau. Mit mir und steht, wer
fällt. Mit dir steht und fällt jetzt hier alles.
Ja.
Okay, aber umso schöner, dass wir hier wieder für eine neue Folge da sitzen. Und was haben wir heute dabei?
Wie gesagt, ich bin super gehypt auf diese Folge. Ich glaube, es gibt kein besseres Thema für mich, würde ich sagen.
Es ist dein Steckenpferd.
Ist so, weil es geht nämlich um die Geburt und Wiedergeburt des New Yorker Hip-Hop. Vor allem, ich war jetzt vor kurzem in New York und du merkst halt wirklich so, wenn ich mir meine Playlist anschaue, ich suche mir auch nur die New Yorker Künstler raus in dem Moment. Und es hat irgendwie was anderes nochmal. Also du hast ein Gefühl, du steckst wirklich mittendrin, tatsächlich auch in der Zeit irgendwo. Weil ich sag mal so, das meiste, was ich davon gehört habe, kommt aus den 90ern. Und dann gehst du so durch die Straßen und sowas und denkst dir, ja eigentlich, ich glaube, ich weiß, was die Leute hier meinen.
Es ist eine geile Stadt.
Ja, ist so.
Könntest du dort leben?
Die Frage habe ich mich schon oft gestellt. Ich glaube, für ein Jahr, zwei Jahre, aber längerfristig ist schon ein hartes Pflaster, würde ich sagen. Je nachdem, also wenn du Geld hast, dann ist es natürlich einfacher, ist überall einfacher, glaube ich. Aber in New York ganz besonders, weil du merkst auch schon, du bist mega busy und keiner hat wirklich Zeit für dich. Die Leute sind nett, sind vielleicht nicht ganz so laid back wie in der Westküste. Aber ich sag mal, trotzdem offener als in Deutschland, würde ich sagen. Aber du merkst schon, die haben einen ganz anderen Pace. Also jeder rusht zur Arbeit oder hat einen anderen Termin, keine Ahnung. Und entweder saugt sich mit und inspiriert dich auch. In meinem Fall war das so. Es kann aber auch sein, dass es nach einer Zeit irgendwann abflacht und du merkst, okay, irgendwie fühlst du dich verloren. Weil ich bin auch alleine gereist. Und du musst dich schon mit dir selbst beschäftigen. Wenn du kannst Freunde finden und sowas oder Kontakte knüpfen, aber du merkst trotzdem, ja, jeder macht so sein eigenes Ding und das kann für den einen oder anderen schon überfordernd wirken.
Ich weiß noch damals, als wir in New York waren, ist ja auch schon über 10 Jahre her.
Stimmt.
Und wir kommen ja auch aus einer Großstadt in Deutschland, aber New York ist nochmal so viel größer und anders. Ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst, wie groß eigentlich New York ist. Und es ist ein Großstadtdschungel.
Ja.
Also es ist wahrscheinlich der Großstadtdschungel schlechthin. Und es ist eine ultra stressige Stadt. Also gerade Manhattan und die Ecke dort. Man kann ein bisschen, ja, auch ruhigere Ecken finden. Aber es ist schon sehr busy. Ich würde sagen, es gibt so das ländliche Leben, also ein bisschen dörflicher. Es gibt Stadtleben, es gibt Großstadtleben und es gibt New York. Also New York ist eine eigene Kategorie für sich.
Eine Superlative, ist so.
Es ist wirklich so.
Ja, und dementsprechend ist es halt auch krass, wie viele Künstler eigentlich aus New York kommen. Ich habe es tatsächlich auch mal gegoogelt und es sind so viele. Also bei vielen wusste ich es, klar, aber es gab auch so ein, zwei, wo ich dachte, okay, krass, ihr kommt ja auch aus New York. Muss ich jetzt nicht unbedingt Rapper sein oder sowas. Aber das hat mich schon echt überrascht. Also irgendwie, ich weiß nicht, was die da trinken, aber
irgendwas ist anders dort.
Ganz besonders.
Ich glaube, also es ist Wahnsinn, was für Koryphäen alles da rauskam. Also welche Rolle eigentlich das New Yorker Dasein auf die heutige Musik eigentlich hat. Mhm. Also die heutige Hip-Hop- und Rap-Szene. Welchen Einfluss hatte damals die New Yorker Szene auf das, was wir heute haben? Weil so vieles, was wir heute hören, hat seinen Ursprung dort oder wurde maßgeblich beeinflusst von den Dingen in New York.
Ja, und vor allem, wie ich auch mit Hip-Hop angefangen habe, das hat bei mir tatsächlich auch mit New York angefangen. Und auch da gemerkt, so wie viele Künstler, die ich heute höre oder ich sag mal in den 2000er Jahren gehört habe, wie viele den Ursprung aus den 80ern haben, aber die alle auch aus New York kommen. Es ist schon übertrieben krass einfach, wie kreativ diese Leute waren. Und du merkst, okay, den heutigen Künstler, den du heute hörst, den gibt es gar nicht ohne Künstler A aus den 80ern. Vielleicht ist es dasselbe Viertel auch sogar gewesen. Darüber reden wir wahrscheinlich eh jetzt noch, aber das fand ich übertrieben faszinierend.
Ja, ich verstehe, was du sagen willst. Es ist das Mekka für Hip-Hop und Rap. Mhm. Ja, dann nimm uns doch mal mit. Zeig uns dein Steckenpferd. Mhm. Zeig uns, was dich so fasziniert. Und ich freue mich.
Ja. Also, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, wie Hip-Hop überhaupt entstanden ist. Ich meine, es gibt ja so die Soul, 70er oder 80er Soul, oder das 70er, 80er Soul-Genre.
Geile Zeit, was eine Zeit. Also, darum geht es zwar heute nicht, aber...
Nimm mal gerne mit.
Höre ich sehr, sehr gerne.
Ja, Größen wie Rick James, Stevie Wonder, Michael Jackson kommt dann später noch dazu.
You name it.
Genau, die aber auch für eine gute Zeit sorgten. Also auch gerade so dieser Disco-Sound, ja. Aber es gibt ja auch eine andere Seite, ne? Gerade so die Rolle des Schwarzen in Amerika. Ich will jetzt nicht so sehr oder so tief da reingehen, aber es macht schon was mit, sag ich mal, ja.
Es gibt ja auch einen Grund, warum es nicht so viele weiße Hip-Hopper damals gab.
Genau. Es ist ja wirklich eine Bewegung oder eine Protestbewegung, wenn du so willst. Weil Hip-Hop ist ja nicht nur das Rappen an sich, sondern auch Graffiti. Und Graffiti ist natürlich ganz klar etwas, was du gegen das Establishment machst, sozusagen, oder nicht legal machst, ja. Aber um zu sagen, hier, wir lehnen uns gegen etwas auf, ja. Und dementsprechend ist auch eben das Rappen entstanden, wo du auch merkst, okay, es gab so die ersten, ich sag mal, Hip-Hop-Partys, wo du jetzt noch nicht so das Rappen gesehen hast, aber ich sag mal so das DJing, ja. Ganz am Anfang müsste man DJ Kool Herc nennen, Man sagt so, er war so der Erste, der diese Hip-Hop-Party geschmissen hat. Man weiß auch nicht, ob es eine Geburtstagsparty war oder irgendwie so eine Schulanfangsparty. Also da gibt es irgendwie mehrere Gerüchte. Aber mit ihm hat es angefangen sozusagen, weil er so ein paar Soul, Jazz, R&B Beats irgendwie reingeschmissen hat und gemixt hat. Und dann hast du gemerkt, okay, das irgendwas macht das was. Ja, und es hat irgendwas Schwarzes. Um es mal so auszudrücken. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe, was du meinst.
Genau. Und ich sag mal, es gibt die ein oder anderen Größen, die es mehr oder weniger dann zum Reimen gebracht hat. Ja, also da kann man ganz klar sagen, Grandmaster Flash oder Afrika Bambaataa, das waren so die ersten, die, ich sag mal, zur Musik einen Text wiedergegeben haben. Ja, poetisch auf jeden Fall, vielleicht noch nicht ganz so rhythmisch. Es gab vielleicht einen Rhythmus, aber der war sehr eintönig. Ja, es ging aber weiter mit, du wirst wahrscheinlich auch Run DMC kennen. Man sagt so, das sind so die Beatles des Hip-Hop, weil die auch so dieses Kommerzielle reingebracht haben. Und es war auch, ich sag mal, sehr interessant zu hören mittlerweile. Du merkst schon, das kommt aus den 80ern, recht alt, aber sehr energetisch. Es war ja ein Trio mit Revit Run, Jam Master Jay und DMC. Es gibt einen bekannten Track, My Adidas zum Beispiel, der ist sehr, sehr, also der kommerziell sehr, sehr Erfolg hatte, ja. Und hast du schon gemerkt, okay, das Hip-Hop hören nicht unbedingt nur Schwarze, sondern auch, es erreicht auch ein anderes Publikum. Das waren so die ersten.
Hast du damals eigentlich auf MTV Runs House geguckt?
Nein. Ja, also ich kenne Runs House, aber
ja, es.
Genau. Ich glaube, die 2000er Leute verbinden ihn mit dieser Folge da oder mit dieser Sendung.
Genau, also ich würde sagen, natürlich, man kann Run DMC, aber jetzt gerade, wo du ihn erwähnst, witzigerweise kam mir die MTV-Sendung Runs House ins Gedächtnis. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie beliebt oder nicht beliebt die in Deutschland war, aber die Welt war noch cool, als MTV gab.
Ist so. Und es also, lief ja auch im Fernsehen bei
uns. Gibt es noch MTV?
Gute Frage.
Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe.
Ja. Aber Run DMC sehr, sehr spannend zu sehen. Ansonsten gibt es aber auch LL Cool J ist, glaube ich, auch ein Name, den man kennt. Ah. Aber es ist halt witzig, der hat in den 80ern angefangen. Wie viele wissen das? Also ich meine, heute verbindet man ihn mit so einem, ich sag mal, sein Name sagt ja auch Ladies Love Cool J, ne? Und ich glaube, es ist so ein kleiner Womanizer.
Ein paar Features mit J-Lo, sowas.
Aber in den 80ern war das schon so ein, ich würde nicht sagen Hardcore-Rapper, aber einer, der auf jeden Fall gerne auch in Beef reingeht. Also der hatte schon harte Lines gehabt. Ja. Dann hattest du aber auch Public Enemy. Public Enemy waren so die ersten, die, ich sag mal, politischen Rap gemacht haben. So militanten Rap. Ja, da hast du schon so ein bisschen gemerkt, okay, ja, das, was Run DMC macht, mit ihren Goldketten, Adidas-Schuhen und sowas, ganz nett. Aber ich glaube, hier geht noch ein bisschen mehr.
Wirkt halt sehr rebellisch.
Sehr, genau.
Der Name allein schon.
Genau.
Public Enemy.
Also auch ihr Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back ist mit das einflussreichste Album, das es gibt. Ja, ist einfach, du hast einfach noch nie gehört, dass jemand sagt, okay, die Superhelden, die weißen Superhelden, die du kennst, die kenne ich auch, aber das sind nicht meine Superhelden. Also das auch zu sagen öffentlich, das ist komplett neu gewesen.
Das haben natürlich viele gedacht, aber wollte man das sagen, wollte man das in Musik verpacken? Mhm. Also Proteste gab es ja auch schon davor.
Klar.
Aber in einem musikalischen Kontext das zu verpacken, so wie die das gemacht haben, war recht einzigartig.
Ja.
Wir reden ja gerade über MTV. Und es ist jetzt gerade Public Enemy. Wir müssen doch mal über Flavor Flav reden, oder?
Okay. Also, ja, heute auch irgendwie, ich sag mal, komischer Vogel.
Der war auch damals schon immer ein komischer Vogel.
Ja. Oder sagen wir heute Paradiesvogel.
Paradiesvogel, will man heute sagen. Aber wie hieß das nochmal damals für MTV? Flavor of Love.
Das war so ein Bachelor-Verschnitt.
Ja, oder? Genau. Also ich weiß nicht, ob er war einer der ersten. Ich glaube, es gab noch was anderes davor. Oder ein paar andere Dating-Shows, nenne ich es jetzt mal davor. Aber tatsächlich, ich habe Flavor of Love sehr gerne geguckt.
Okay.
Und ich meine, wie alt war ich da? Also ich war in meinen Teenies. Ich hatte eigentlich gar keinen Bezug drauf. Was geht hier ab? Hier ist ein Typ und 20 Frauen streiten sich um den. Aber geil. Naja, auf jeden Fall. Ich wollte mal hier meine Nostalgie bezüglich MTV hier reinschmeißen. Ja,
ich merke schon. Also ich wusste auch, ich kannte Flavor Flav tatsächlich von früher auch durch MTV. Aber dass er diesen Hardcore-Hip-Hop gemacht hat, das musst du halt erstmal recherchieren. Wenn du
der so sieht halt auch nicht so aus. Ja.
Gerne mal googeln. Nee, aber wie gesagt, man kann hier noch sehr, sehr viele andere Größen reinschreiben. Also Queen Latifah gibt es zum Beispiel auch noch. Also eine ganze Bandbreite. Ich glaube, hervorzuheben ist, oder gibt es einen Künstler, beziehungsweise ein Duo. Und das sind Eric B. und Rakim. Also Eric B., der Producer oder derjenige, der die Beats gemacht hat. Und Rakim, der Rapper. Und man muss ganz klar sagen, Rakim, also vor ihm gab es den Begriff Flow auch nicht. Weil ich bin ja vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen, dass viele Rapper irgendwo was rhythmisch gemacht haben, aber es hatte noch nicht so, es hat sich noch nicht krass angefühlt, also noch nicht so krass angehört oder angefühlt auch, ja. Weil du hast irgendwie so, ja, aneinander gereimte Wörter, die cool klingen, aber es macht ja auch was mit deinem Ohr oder mit deinem, ja, mit deinem Geschmack, wenn du merkst, okay, hier ist jemand, der verpackt die Lyrics so, dass es einfach runtergeht wie Butter. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe, was du meinst.
Und dafür steht Rakim. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Rapper heute nicht, wenn es Rakim nicht gegeben hätte. Also ganz, ganz, ganz wichtiger MC. Ich finde auch lyrisch sehr, sehr weit vorne. Also ich glaube, seiner Zeit voraus einfach. Weil das, was er schon zu Papier gebracht hat, ist so sehr, sehr bildhaft, sehr, sehr cool, sehr lässig auch vorgetragen. Ja, Rakim ist einfach eine Legende. Also
ich finde das halt cool, oder was heißt cool, aber es ist halt bemerkenswert, dass sämtliche Dinge, die du jetzt gerade erwähnst, halt in den Charts noch nicht so präsent waren. Bedeutet also, die haben einen riesigen Impact gehabt, aber vom kommerziellen Status, das waren jetzt keine Banger-Hits im Sinne von, die haben die Charts erobert, die haben viele Sachen verkauft. Der Kommerz, da war noch gar nicht richtig angekommen, diese Szene.
Der Hip-Hop selbst war vielleicht in Amerika auch noch nicht wirklich angesehen. Also wenn du in der, wir gehen ja später auf die Westküste nochmal ein, ganz kurz, aber das hast du vielleicht mal mit einem halben Ohr gehört, was die da machen. Aber noch nicht wirklich, also es lief vieles im Hintergrund oder im Untergrund.
Es war auch sehr böse. Es war auch sehr böse, viele.
Aber ja, ich finde Rakim einer der wichtigsten Ikonen im Hip-Hop. Über den muss man einfach reden und ganz klare Empfehlung, sich ihn mal auch anzuhören, weil um einfach mal zu verstehen, okay, wo fängt das überhaupt an mit diesem Flow, mit der Art, wie ich rappe, weißt du? Und wie gesagt, Rakim, sehr, sehr gut. Man sagt, seine Konkurrenz war Big Daddy Kane.
Nochmal kurz, bevor du auf Big Daddy Kane eingehst, weil du hast vor allem Rakim hervorgehoben. Mhm. Eric B.?
Naja, Eric B. hat ja nicht gerappt in dem Sinne. Er hat die Beats gemacht. Er hatte seine Sache auch gut gemacht, auf jeden Fall. Ich meine, du brauchst auch gute Beats. Also es nimmt dich auch mit, wenn die Hintergrundmusik einfach gut ist. Aber ich glaube, ein Rakim gäbe es trotzdem, auch ohne Eric B.
Okay.
Ganz
das,
klar.
Das, also genau, also Rakim hat das Duo getragen.
Ist so.
Okay. Ja.
Man sagt auch eigentlich Rakim and Eric B. Würde ich sagen. Also nichts gegen Eric B. Ganz klar, aber
weil es gibt ja auch heutzutage, es gibt ja so ein paar Künstler oder Duos oder Trios oder Bands, wo halt namentlich der Producer erwähnt wird. Mhm. Auch wenn dieser Producer gar nicht singt oder irgendwie einen lyrischen Teil zu diesem Song jetzt beiträgt, wird irgendwie als Feature genannt oder irgendwie im Song erwähnt. Mhm. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass das Producen ja auch sehr, sehr wichtig ist, aber der am Ende die Musik und die lyrischen Texte rüberliefert, der kriegt am meisten mal das Rampenlicht.
Der
ist so ein bisschen wie beim Fußball. Der Stürmer ist immer der Coole und wenn es scheiße läuft, ist der Coach schuld. Aber der Coach ist mindestens genauso wichtig.
Klar.
Oder? Ein Ronaldo wird es wahrscheinlich auch in irgendeiner anderen Mannschaft geben, wenn einer seiner Trainer, sag ich jetzt mal, versagt hätte.
Also die Rollen sind klar verteilt. Genau, aber um nochmal auf Big Daddy Kane zurückzukommen. Ja, man sagt so klare Konkurrenz. Vielleicht nicht ganz so, also er würde es nicht zugeben, aber vielleicht nicht ganz so krass wie Rakim. Aber auf jeden Fall, ja, auch sehr, sehr cool. Also sehr, sehr geilen Flow. Vor allem bei Flow, ohne Big Daddy Kane kein Biggie. Also man hört halt wirklich auch raus, wenn man es wirklich vergleicht, dass Biggie seine Inspiration sich aus Big Daddy Kane gezogen hat. Und das sagt er auch. Oder hat er gesagt. Aber ja, das sind so, ich würde sagen, was haben wir gesagt? Run DMC, LL Cool J, Public Enemy, Rakim, definitiv, und Big Daddy Kane. Das wären so die Künstler, die ich mir von den 80ern anschauen würde. Queen Latifah auf jeden Fall auch. Und du hast so schon gemerkt, okay, in New York bewegt sich was, ist auch cool, man nennt es Hip-Hop. Und viele hatten aber auch den Glaubenssatz oder waren der festen Überzeugung, das bleibt auch ein Hip-Hop. Das ist ein Hip-Hop-Ding. Das wird sich jetzt nicht irgendwie verbreiten, sondern das ist einfach eine Bewegung, die aus New York entstanden ist, aber die jetzt auch nicht irgendwie ihre Wege in den Süden macht zum Beispiel. Ja.
Aber tatsächlich ist dann Hip-Hop doch ans andere Ende des Landes geschwappt und an der Westküste angekommen.
Genau, was hat der Westen zu der Zeit gemacht? Es gab auch schon sowas wie Hip-Hop. Es gab auch schon einen Dr. Dre, der in einem Club gearbeitet hat und aufgelegt hat. Aber ich sag mal, die Musik, also die Westküste hatte keinen richtigen Sound. Weißt du, was ich meine? Es gab schon, bei New York hast du schon rausgehört, okay, die Producer, die machen auch ihre Sache sehr, sehr gut. Du merkst auch, okay, das sind hard-hitting Hip-Hop-Beats. Aber im Westen war das noch nicht ganz so. Weil du hast schon gemerkt, ja, das war so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber eher so, ich sag mal, Aerobic-Sportmusik.
Ja, du hast das kalte New York im Osten.
Ja.
Da ist es dunkel, da ist es grau, es ist eine Großstadt, es ist einfach kalt. Und dann hast du drüben im Westen Beach, warmes Wetter, Surfen, ein ganz anderes Leben.
Es gibt ja auch ein berühmtes Interview von Alonzo Harris. Das war der Betreiber des Clubs, wo Dr. Dre gearbeitet hat. Und der hat es auch gar nicht verstanden, was Dr. Dre will. Weil Dr. Dre wollte auch immer ganz andere Musik spielen, weil er hat sich auch schon mit Ice Cube und sowas zusammengetan. Und dieser Alonzo Harris, der hat diese Hip-Hop-Szene auch gar nicht verstanden. Also, weil er sagt ganz klar, guck mal, du hast hier den Beach, du hast hier die Pussys.
Und gutes Wetter.
Und gutes Wetter.
Warum beschwerst du dich?
Genau, warum bist du sauer?
Was soll dieser kalte Rap?
Aber ich meine, ist ja nicht ganz die Wahrheit, weil
wenn man im Westen gab es auch Probleme.
Eben, also es gibt auch eine ganz andere Seite. Vor allem, wenn man sich so South Central anschaut oder Long Beach, dann Compton vielleicht auch, ja. Dann hat es schon eine ganz andere Wahrheit, ja. Und das hat Dr. Dre erkannt, das haben Eazy-E und Ice Cube auch erkannt. Und die drei mit DJ Yella und
MC Ren,
genau. Die formen eine Gruppe. Man sagt auch the most dangerous group, NWA. Und ich sag mal, das ist eine Truppe. Also, du musst dir so vorstellen, Public Enemy auf Steroids. Also.
Aber ich meine, NWA ist auch vielen Leuten eher ein Begriff,
ja,
als die prominenten 80er-Künstler, die du gerade eben erwähnt hast. Ich würde sagen, wie du schon erwähnt hast, jeder kennt NWA und die einzelnen Mitglieder oder gerade die drei Parademitglieder, die haben ja auch einen Film und alles gehabt. Also die sind ja kommerziell viel einflussreicher und Anführungszeichen erfolgreicher gewesen.
Korrekt, ja. Und deren Lyrics sind halt wirklich, wirklich provokant und sehr, sehr kontrovers auch teilweise. Aber das hat die Gruppe halt ausgemacht, weil die haben wirklich gesagt, okay, das waren die Ersten, die gesagt haben, F the police, weißt du? Und das zu sagen, ist halt, das ist nochmal eine Schippe drauf, weil auch ganz klar die Rolle des Schwarzen oder die Beziehung des Schwarzen zur Polizei, gerade in der Westküste, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Aber du hast wirklich gemerkt, okay, mit denen spielst du nicht. Also ein Eazy-E, ich glaube, mit dem legst du dich auch nicht in echt an.
Auf gar keinen Fall.
Weil das, was er in den Lyrics sagt, das macht er auch.
Der war auch nicht so.
Genau. Also das ist ein wirklicher Gangster gewesen.
Ja.
Und das ist halt krass gewesen. Und es hat einen riesen Shock-Value einfach und dementsprechend auch diesen krassen Erfolg. Du hast wirklich gemerkt, okay, das ist eine Truppe, die erreichen auch sehr, sehr viele andere, die auch gar nichts mit dem Gangster-Dasein, mit diesem Leben in dieser Westküste zu tun haben. Und das ist schon, das muss man erstmal schaffen.
Ich meine, wie viele Leute wollten dann Gangster sein, obwohl sie nicht Gangster sind?
Genau. Aber ich meine, mit NWA hat es ja nur angefangen. So lange gab es die auch gar nicht in der Form, weil Ice Cube dann gegangen ist aus, ich sag mal so, aus rechtlichen Gründen und sein eigenes Ding gemacht hat und auch sehr, sehr gut gemacht hat. Aber dann auch ein Dr. Dre, der sagt, okay, ich mache auch mein eigenes Ding und drop einfach mal so nebenbei The Chronic, eines der einflussreichsten Alben im Hip-Hop. Und nebenbei im Album gibt es noch einen Künstler, den er mitbringt, der Snoop Dogg heißt. Und wo man merkt, okay, eigentlich, also geiles Album von Dr. Dre, aber ich will irgendwie noch mehr von Snoop Dogg hören. Also du hattest hier Künstler gehabt, die so viel drauf hatten, die so kreativ waren. Man hat eigentlich auch nur auf Snoop Doggs Album gewartet, was dann auch kam.
Wo hat er den hergezaubert, dachten alle.
Ist so. Weil Snoop Dogg war auch so ein, ich sag mal, so ein kleinerer Gangster, kein Eazy-E. Aber du hast gemerkt, okay, Dr. Dre chillt auf jeden Fall mit Leuten, die, ich sag mal, er musste, glaube ich, mit diesen Leuten chillen, um dieses Album zu droppen. Weil da gibt's auch so ein Daz und Corrupt, die auch da drauf rappen, die auch sehr, sehr gut sind. Alles Freestyle-Rapper. Aber Snoop Dogg sticht halt nochmal komplett heraus.
Was macht denn so besonders?
Flow, Stimme.
Das ist so unique.
Sehr unique. Also ich glaube, es gibt keinen, der Snoop Doggs Stimme nicht kennt. Also
auch manchmal auch aus anderen Gründen. Nicht jeder verbindet ja heutzutage diesen Mann mit Gangster-Rap.
Stimmt.
Der hat ja auch eine ganz komische Abzweigung genommen dann später.
Snoop Line,
Jingles schreiben.
Ja, ja. Ich glaube, er ist auch irgendwie Best Friends mit Katy Perry, keine Ahnung.
Ist er das?
Gefühlt irgendwie schon. Ne? Also ich sehe sehr, sehr viele Memes. Aber
ich habe erst gestern erfahren, weißt du, mit wem Katy Perry zusammen ist?
Nee, keine Ahnung.
Mit Orlando Bloom.
Orlando, okay.
Also ja. Orlando Bloom kennt man. Hm?
Glückwunsch.
Ja, die haben auch sogar ein Kind.
Okay, krass.
Ja, Glückwunsch.
Um nochmal auf die Westküste zurückzukommen, du hast wirklich gemerkt, okay, da geht wirklich was. Aber auch so sehr, dass du merkst, im Radio gibt's auch nur noch West Coast Rap.
Sommer, Cadillacs, Cabrio fahren, das ist anders.
Ja, vor allem die Beats, also gerade so Dr. Dre's Handschrift, klingt ja auch viel melodischer. Also auch viele, viele Soul Beats wurden genommen. Und das macht natürlich auch was mit dir. Sehr laid back einfach. So, also, wir haben jetzt hier Dr. Dre, Snoop Dogg, die mehr oder weniger das ganze Game zerreißen. Was macht New York jetzt? Und da muss man wirklich sagen, du merkst, okay, selbst in New York wird West Coast Rap halt abgespielt. Und also du kriegst sie nicht mehr aus den Radios raus. Und das ist halt schon krass. Also New Yorker Rapper denken sich halt, okay, was passiert hier gerade? Weil dieses Gangster-Dasein, das gab es in New York so in der Form auf gar keinen Fall. Militant, okay. Ich sag mal auch rebellisch, wie du gesagt hast. Aber nicht auf die Art und Weise, wie das NWA und später dann Dr. Dre und Snoop Dogg machen. Und es hatte einfach mehr, ich sag mal, mehr Knalleffekt, wenn du so willst. Also New York war jetzt nicht komplett tot, aber
der Westen hat schon dominiert.
Genau. Und wenn wir jetzt, ich meine, im Titel haben wir auch gesagt, die Wiedergeburt des Hip-Hop. Man muss fast schon sagen, dank des Westens. Weil viele sich gedacht haben, okay, irgendwie müssen wir dagegen halten. Das kann ja nicht sein, weil wir sind das Mekka. Und wir wussten noch nicht mal, dass es überhaupt Hip-Hop im Westen gibt. Also wir dachten, das ist eine New York-Sache. Und das soll eigentlich auch so bleiben. Ja. Dementsprechend, wie sind die Leute da rangegangen? Und es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, wie die Wiedergeburt angefangen hat. Nämlich mit den Producern. Wir haben ja vorhin gemeint, okay, der MC, der Rapper, der trägt eigentlich so das ganze Duo und der macht vieles aus, aber ich sag mal, die Bewegung hat mehr oder weniger mit allen Producern angefangen oder allen DJs, weil die sich gesagt haben, okay, ich glaube, wir fangen ganz von vorne nochmal an und vielleicht müssen wir was an unserem Ton ändern oder die Art, wie wir producen. Und ich würde sagen, die ersten, die die Wiedergeburt eingeleitet haben, sind auf jeden Fall DJ Premier, Pete Rock, Q-Tip, Large Professor, Kid Capri würde ich auch sagen. Kid Capri übrigens ist derjenige, der bei Kendrick's Damn da rumschreit. Also, you come for Kenny! Ain't nobody praying for me! Also ich glaube, ihr wisst, wen ich meine, ja, oder?
Wir wissen, was du meinst. Aber eigentlich lustig, also heute ein Producer aus dem Osten, ne, wieder ein Künstler aus dem Westen supportet. Das war damals nicht so gängig.
Ja, also es bricht so ein bisschen
auf. Es hat sich, also jetzt heutzutage hat sich das ziemlich krass aufgebrochen.
Ja. Ja, aber ich würde sagen, das waren so die, es gibt noch sehr, sehr viele andere, aber die wirklich so, die motiviert und wirklich diesen Drive hatten zu sagen, okay, wir müssen hier wieder New York an die Spitze bringen. Und jetzt haben wir auch die Beats, aber wo sind jetzt die MCs? Und ich würde sagen, es fängt, ich sag mal so 1993 an, mit einem Album von Black Moon, Enter the Stage. Ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber da hast du schon gemerkt, okay, der Ton ist auf jeden Fall rauer geworden, noch rauer. Plus der Inhalt ist mehr Gangster-like gewesen. Und da hast du schon gemerkt, okay, hier, ich glaube, da geht irgendwie was. Also es war so für mich der Anfang. Du hattest natürlich dann auch im selben Jahr, also 1993, Tribe Called Quest mit Midnight Marauders. Man sagt auch, ja, man streitet sich immer so ein bisschen, ob das so deren bestes Album ist. Aber ich sag mal, ich meine, Tribe ist ja immer noch recht seicht und bringt auch einen ganz anderen Inhalt.
Das soll kein Gangster genau. Da sein.
Aber trotzdem cool zu erwähnen, weil auch das ein sehr, sehr einflussreiches Album
ist. Auf jeden Fall.
Das Witzige ist, am selben Tag von Midnight Marauders kommt 36 Chambers raus von The Wu-Tang Clan.
Ist dein Album, oder?
Das ist mein Album.
Das ist dein Album.
Und ja, also ich kann nur jeden animieren, sich dieses Album auf jeden Fall mal anzuhören. Ich glaube, es ist nicht für jeden was, weil, ja, das ist, also für mich ist das so der dreckigste New York Rap überhaupt. Weil hier gibt es jetzt hier 9 Leute, die sagen, ey, lass eine Gruppe machen und dieses Game mal so richtig zerfleischen.
Fußballmannschaft.
Ist auch komisch, irgendwie 9 Leute zu vermarkten. Aber du hast gemerkt, okay, also das sind alles krasse Leute gewesen.
Also andere stechen ja eher heraus. Ich schmeiß jetzt mal einen Namen rein.
Okay.
YouGot.
Also ja. Kennst du das in der Schule, wenn du ein Referat machst? Und es gibt immer den einen, halt du das Plakat.
Ja, das ist YouGot. YouGot ist der das Plakat. Genau. Also es gibt auch eine Hierarchie in diesen 9. Also du würdest sagen, ein Method Man ist über im YouGot.
Definitiv. Aber das sagen die auch ganz offen.
Ich glaube, YouGot weiß das selbst.
Er weiß es selbst. Ich glaube, es gibt so 2 Interviews, wo er nicht ganz so einverstanden ist damit. Und auch gemeint hat so, er hat sich auch ein bisschen beschwert nach dem Motto, irgendwie haben die mich nicht so oft rappen lassen.
Ja, frag dich mal, warum.
Aber ja, ich sag mal, der Rest war so, guck mal, wir machen das hier und wir geben dir vielleicht 3-4 Lines, also wirklich 3-4 Lines. Und das war's dann auch. Den Rest macht mir schon. Aber ja, komm, sei gerne in unserer Truppe.
Damit ist okay. Du auch was machst.
Genau. Aber ja. Und ich sag mal so, 2 von 9 waren so halb dabei. Aber es sind dann immer noch 7 Leute, die, also der eine ist der besser als der andere. Das ist halt wirklich krass. Auch jeder hat einen anderen Favorite. Das finde ich auch immer ganz spannend. Weil ja, jeder bringt auch was anderes mit einfach. Aber zu sagen, okay, du hast hier einen Producer, RZA, der auch eine ganz eigene Idee von Hip-Hop hat. Also er bringt ja auch nochmal was ganz anderes mit. So diese, er ist ja sehr inspiriert von 70ern Kung-Fu-Filmen, die auch manchmal sehr belächelt werden, aber eigentlich geile Sachen.
Ja, und man hört das ja auch ziemlich krass.
Sehr oft. Ja, das macht so diesen Wu-Tang-Sound. Ich meine, allein der Name.
Ja, ich meine, stell dir mal vor, dass heute würde jemand in seinen Song Kung-Fu-Kämpfe da reinschneiden. Das würde heute, glaube ich, nicht mehr so funktionieren.
Aber für die Zeit und auch viele Jahre später sehr, sehr unique. Auch deren Texte, wirklich Hardcore-Hip-Hop, sehr, sehr, sehr lyrisch, sehr hart, sehr rau, sehr dreckig. Und für mich wirklich, also das macht für mich New York aus.
Wu-Tang.
Ja, definitiv. Ein Jahr später, also es geht genauso weiter, weil, wie gesagt, man sucht nach MCs, aber man hat schon gehört, okay, da gibt's irgendwie, ich sag mal, so eine Art Wunderkind, das sehr, sehr jung ist, sehr, auch sehr unique und sehr, sehr lyrisch, kommt irgendwie nach Rakim. Deswegen, ne? Sehr, sehr wichtig, welchen Einfluss Rakim hat.
Er hat für viele den Weg geebnet.
Genau. Und man hat schon vorher gesagt, okay, ich glaube irgendwie, dieser Junge ist besonders. Also den muss man unter Vertrag nehmen. Von wem rede ich?
Kylian Mbappé.
Im Fußball, ja. Also, ja, ich glaube, Mbappé trifft es noch nicht mal ganz.
Messi.
Also man sagt schon,
es ist eher der Messi.
Genau.
Es ist eher der Messi.
Genau. Also ich rede von?
Nas.
Genau. Nasty Nas, Nas, Nasir Jones. Du hast mit ihm gemerkt, okay, das ist jemand, der ist für sein Alter einfach sehr, sehr weit. Also auch schon irgendwie zu weit. Also ich glaube, selbst wenn du aus seinem Alter rauswächst, schaffst du es nicht mal so zu rappen. Oder das auf Papier zu bringen, was er sieht einfach in der Welt. Und man hat gesagt, okay, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass nicht nur ein Producer da reinkommt, sondern wir machen uns hier mal als Supergroup, weißt du? Weil in der Regel war es wirklich so gewesen, du hattest einen Eric B. für einen Rakim oder einen DJ Premier für einen Guru. Aber man hat hier gesagt, okay, da geht noch mehr. Und wer hat sich zusammengetan? Wie vorhin schon gesagt, DJ Premier, Pete Rock, Q-Tip, Large Professor. Das waren so die gesagt haben, okay, diesen MC, den müssen wir fördern.
Und also die besten, also Fußballsprache nochmal, die besten Coaches kamen zusammen, um diesen einen Jungen zu fördern.
Ja.
Mit Erfolg.
Mit Erfolg. Weil ich glaube, sehr, sehr viele kennen das Album Illmatic. Eines der, wenn nicht das beste Album überhaupt. Also musst du dir vorstellen, es taucht eigentlich in sehr, sehr vielen besten Listen auf.
Zu Recht.
Zu Recht, definitiv. Also über das Album kann man wirklich eine eigene Folge machen.
Das Album verdient eine eigene Folge.
Sehr gut gesagt. Weil in jedem Buch, jeden Rapper, den du fragst, auch Fans, die du fragst, keiner sagt irgendwie was Schlechtes zu diesem Album. Weil du musst dir vorstellen, ich meine, wir haben ja vorhin auch schon über New York geredet oder wie ist es, in New York zu sein. Und Nas ist einer der Besten gewesen, die das Leben von New York wiedergespielt haben. Also in so einer krass bildlich-lyrischen Sprache, das hast du nicht zweimal gesehen.
Und der war 19, 20, wo er das aufgenommen hat.
Genau. Also als das Album rauskam, war er 20. Und dann musst du halt überlegen, ja, heftig. 10 Tracks, also sehr, sehr clean, kurz gesagt. Also es geht auch nicht so lange, aber ja.
Was hast du mit 20 gemacht?
Also spätestens da hat man gemerkt, okay, New Yorker Rapper gibt es und es gibt sehr, sehr gute und es gibt auch mehr als nur, ich sag mal, die einfachen Beats und die einfachen Lyrics. Du hast wirklich hier Leute, die sehr, sehr viel Talent haben und mehr als nur Talent
eigentlich. Der Osten ist wieder da.
Der Osten ist wieder da. Wir bleiben im selben Jahr und das wie gesagt, das finde ich halt so krass. Selbes Jahr, anderes Borough, ja. Aber auch in der Zeit entspringt ein Rapper, der mehr oder weniger einen übertrieben krassen Einfluss hat.
Zu den Besten der Zeit gehört.
Genau. Er hat auch nicht viel gemacht. Also es gibt nur 2 Alben von ihm zu seinen Lebzeiten. Aber
also ich glaube, er hätte gerne mehr gemacht.
Ja, genau. Aber die 2 Alben haben gereicht, um zu sagen, okay, er gehört vielleicht auch zu meinen Top 10. und nicht nur zu meinen Top 10, zu sehr, sehr vielen. Also auch er taucht in sehr, sehr vielen besten Listen auf. Du hast wirklich gemerkt, okay, jetzt streitet man sich nicht nur zwischen dem Westen und dem Osten, sondern
innerhalb des Ostens.
Genau, innerhalb des Ostens. Also Staten Island haben wir ja schon hier mit Wu-Tang benannt. Queensbridge ist hier Nas, ja. Aber was sagt Brooklyn eigentlich?
Wer ist eigentlich der Chef aus New York?
Genau. Und da ist definitiv auch ein Rapper hervorzuheben. Von wem spreche ich?
Notorious B.I.G.
Sehr gut.
Danke, danke.
Also ich merke, weil ich weiß ja so, ich sag mal, Hip-Hop ist, ich will nicht sagen unbedingt nicht dein Steckenpferd, aber ich weiß, du kommst gerne aus der R&B-Richtung, aber ich weiß, du weißt sehr, sehr viel und ich glaube, du hast dir auch vieles angehört und kannst auch sagen, okay, ja, überzeugt mich auch irgendwo.
Ich sag ja immer, also gerade wenn ich Ready to Die höre,
ja,
ich weiß gar nicht, wie oft ich dich schon angerufen habe und dann gesagt habe, Bro, wie macht er das? Wie macht er das? Also,
was macht er aus für dich?
Flow. Also, ich weiß nicht, wie der das macht. Die Frage ist, kann man das lernen? Ich glaube, was er hat, kann man nicht lernen.
Kann man nicht lernen,
nee. Ich verstehe zum Beispiel, weil du Nas sagst, der bringt ja vor allem so eine lyrische Komponente mit. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel Biggie, und ich glaube, das ist auch für viele heutzutage so, ist ein bisschen seichter anzuhören, weil es ein bisschen einfacher runtergeht. Man hört auch viele Songs von Biggie eher in Clubs, also es ist ein bisschen vielleicht kommerzieller, es ist ein bisschen mehr für das allgemeine Ohr einfacher, weil Nas ist auch schon ein bisschen, du musst verstehen, was hier erzählt wird. Mhm. Und Biggie, wenn es im Club läuft und jeder halb betrunken ist und dazu tanzt und float, das ist noch ein bisschen was anderes.
Ja.
Ich will da jetzt keine Präferenzen irgendwie raus kristallisieren, aber ich verstehe, warum viele Biggie als Flow-Maschine so krass bewundern.
Ja, also man hat auch beide Alben gerne verglichen, weil die auch zur selben Zeitpunkt rausgekommen sind. Und Nas Album ist tatsächlich sehr, sehr underground. Biggies Inhalt ist tatsächlich auch nicht, ist auch viel Gangster drin, aber wie du gesagt hast, auch sehr seichter Sound, auch Sound, den du in den Clubs hören kannst und so weiter. Und man meint schon, es ist das größere Album an sich.
Woran gemessen?
Naja, an der Tragweite. Weil, ja, man hat schon so ans Kommerzielle dann auch gemessen und gesagt, okay, Biggies Album hat sich tatsächlich auch viel mehr verkauft. Ist halt eigentlich schon fast frech, wie wenig sich Nas Album verkauft hat, zu der Zeit damals.
Und das meine ich ja, also für das allgemeine Ohr ist wahrscheinlich, Bro, Big Papa fetzt rein. Wenn der läuft, dann sagt keiner was. Wenn Juicy läuft, dann sagt keiner, mach aus. Aber ja, Illmatic, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, Illmatic ist mein Album, das nehme ich, wenn ich alleine auf der Insel bin, mit. Ich sag jetzt nicht, schlechte Auswahl. Okay. Also, ich glaube, es nimmt
ihn keiner. Sehr nett ausgedrückt.
Es nimmt ihn keiner übel.
Ja, definitiv. Also beide Alben würde ich tatsächlich sogar mitnehmen. Ja, also du hast wirklich, also spätestens bei Nas war New York Rap da, aber mit Biggie kam nochmal so, okay, hier Westküste, passt mal auf, ja. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr überhaupt seid. Und das kam so ein bisschen mit Biggie, weil trotzdem jeder hat so sein eigenes Ding gemacht und man hat nicht so gerne, also man hat nicht unbedingt auf die Westküste geschielt und gesagt, okay, ihr seid die Schlechten. Das kam so, ja, mit Biggie, ich meine, er hat ja auch den Beef mit Tupac dann gehabt. Da hat man die beiden Küsten nochmal sehr, sehr verglichen.
Da wurde es ja auch schon dann sehr heftig.
Da wurde es sehr heftig, ja.
Also wo Osten gegen Westen, da wurde es ja dann schon, ja, bitterböse.
Ja. Viele reden auch gar nicht mehr gerne drüber. Also wenn du Rapper wie Dr. Dre oder sonst was darauf ansprichst, ist immer sehr, sehr dunkles Thema.
Ist keine Zeit, über die man gerne spricht, also darauf ist keiner stolz. Witzigerweise, die wenigsten wissen, glaube ich, dass Tupac eigentlich aus New York kommt.
Stimmt.
Weil er wird ja immer mit dem Westen in Verbindung gebracht, auch richtigerweise. Mhm. Aber es ist vielleicht eine Randbemerkung wert, dass Tupac eigentlich in New York geboren wurde, auch dort gelebt hat, aber früher oder später dann, also seine Musikkarriere hat im Westen dann Aufschwung genommen. Weswegen er auch berechtigterweise zum Westen eher zählt.
Mhm. Ich meine, er hat sich auch am Ende zum Westen bekannt. Ja. Also es gibt keinen anderen MC, der so oft Westside sagt oder ich meine, sein Albumcover bei All Eyes on Me sagt ja auch alles.
Exakt.
So, also eigentlich kann man hier schon einen kleinen Cut machen. Man kann natürlich auch sagen, okay, nach Biggies Tod kam Jay-Z, der natürlich auch seinen Stempel aufgesetzt hat, der auch dann ein Beef mit Nas hatte.
Das waren auch geile Tracks.
Ja, sehr gut.
Weil wir letzte Woche Kendrick und Drake hatten. Ja, der Beef damals mit Jay-Z und Nas, der war ein bisschen anders.
Der war anders, ja.
Waren zwei geile Songs, also Takeover und Ether. Für die Leute, die es nicht wissen, gerne mal reinhören.
Du kannst ja natürlich auch in die 2000er dann auch schon reingehen. Und dann gibt es natürlich auch 50 Cent, den du nennen kannst, G-Unit. Also auch eine Truppe, die ja schon sehr, sehr dominiert hat.
Auf jeden Fall.
Aber auch, ich meine, G-Unit hatte dann auch The Game in den Reihen, der aus Compton kommt, also aus der Westküste. Und da hast du schon so ein bisschen gemerkt, okay, dieses Küstending, das löst sich so ein bisschen auf. Also du kannst auch gerne einen Künstler, also mit einem Künstler aus der Westküste arbeiten.
Oder umgekehrt.
Producer. Es gibt natürlich dann auch den Süden, der auch irgendwie was zu sagen hat. Der auch, ich sag mal so, in den Anfang 90ern, aber ganz besonders 94, 95. Also da fingst du mit Outkast an.
Outkast lässt grüßen.
Legendäre Truppe, die gerade noch so in ihren Anfängen ist. Aber du auch schon gemerkt hast, okay, die haben ja noch was ganz anderes zu sagen. Es ist irgendwie dasselbe, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Und sehr, sehr spannend. Mit den späteren Jahren hast du gemerkt, okay, eigentlich ist es der Süden, der hier gerade übernimmt.
Ja, wir sitzen hier gerade und ich gucke gerade auf die Stankonia-Platte.
Geiles. Auch geiles Cover, oder?
Geiles Cover.
Sehr iconic.
Ja, also auch mal vielleicht so nebenbei bemerkt, wie sich Cover entwickelt haben, auch sehr lustig. Müssen wir auch mal vielleicht irgendwann thematisieren.
Ja, ich glaube, dieses Küstending heute, das spielt gar nicht mehr so eine große Rolle. Man weiß vielleicht noch, okay, Kendrick kommt aus Compton, aber ich meine, du hast jetzt auch einen Six God aus Kanada.
Ja, also heute ist alles egal.
Genau. Was für mich persönlich ein bisschen schade ist, weil ich habe sehr, sehr viele Rapper, Künstler, die ich mochte, auch mit der Küste verbunden und gemeint, okay, das ist ein New Yorker Rapper und der fühlt sich auch in New York an. Und ist irgendwie, hat ein anderes Gefühl.
Es hat sich alles verflüssigt.
Genau. Und sehr, sehr, also du hast sehr oft gehört, auch in den Songs, so von wegen, hier, wir sind hier aus der Westküste oder hier, wir sind hier aus der Ostküste.
Der Lokalpatriotismus hat einfach abgenommen.
Genau. Und das gibt's jetzt nicht mehr so. Klar, Kendrick rappt gerne über seine Herkunft und über seine Stadt Compton, aber nicht in dem Sinne, um es mit der Westküste zu vergleichen, mit der Ostküste zu vergleichen. Für mich ganz klar, die New Yorker Szene, die hat mich einfach sehr, sehr geprägt. Weil ich glaube, ich kam auch in den Teenagerjahren, ich glaube so aus der R&B-Richtung. Ich habe Rap da noch nicht so richtig verstanden. Aber wenn du mal richtig recherchierst und dir die Alben anhörst, dann, also mich hat es direkt mitgenommen. Gerade so, ich glaube, Protect Your Neck von Wu-Tang, das hat mein Leben verändert. Es ist wirklich so.
Würdest du so sagen?
Definitiv, definitiv. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt habe ich Rap verstanden, würde ich sagen.
Geh mal kurz drauf rein, geh mal zwei, drei Sachen dazu.
Also ich muss vorstellen, es gab früher die Bravo und dazu dann noch so ein, ich sag mal so ein Hip-Hop-Verschnitt. Bravo Hip-Hop hieß es dann auch. Und es gab immer wieder einen Part, wo ein Song erklärt wird. Du hast dann auch die ganzen Lyrics und sowas gesehen, also konntest da mitlesen und sowas. Und ich dachte, okay, weil in dem Fall wurde dann Protect Your Neck vorgestellt. Und ich hatte erstmal nur die Lyrics vor mir, aber noch nicht den Song. Und ich dachte, okay, mal gucken, vielleicht ist ja ganz interessant, weil die Lyrics, also es liest sich irgendwie sehr, sehr einzigartig. Und dann willst du natürlich auch wissen, wie hört sich sowas an? Und ich glaube, also die ersten Zeilen direkt versprühen einfach so eine Art Energie. Also es saugt dich einfach aus und es ist Energie pur. Also deswegen Protect Your Neck, eines meiner Top 10 Lieder, definitiv.
Of all time?
Of all time, ja.
Ich verstehe.
Genau, also nochmal zusammengefasst, es gab die Geburt des Hip-Hop in New York und irgendwann kam die Westküste und hat gesagt, okay, wir haben hier auch was zu sagen, hat jahrelang dominiert. Dann hat sich quasi die Ostküste neu definiert mit Künstlern wie Nas, wie Notorious B.I.G., Jay-Z später. Und man merkt wirklich, okay, das, was wir auch heute noch haben, in den 2000ern aber auch hatten, ist sehr, sehr geprägt von dem, wie New York sich einfach neu definiert hat. Und dementsprechend eine sehr, 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 sehr spannende und interessante Ära, aber auch sehr, sehr wichtige Ära.
Alright, dann vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns dein Steckenpferd näher gebracht hast.
Sehr gerne. Gerne nochmal.
Nein, also
ich glaube, es ist ganz wichtig oder ganz interessant, sich das ein oder andere Album nochmal näher anzugucken oder vielleicht nochmal vorzustellen, weil ich glaube, wir haben jetzt mal so eine grobe Zusammenfassung gegeben, auch die Art und Weise, wie wir das sehen, wie ich das fühle, aber da geht ja noch so viel mehr, wenn man sich jetzt, wie gesagt, Illmatic nochmal näher anschaut. Mal gucken, vielleicht das nächste Mal.
Auf jeden Fall. Also da wurden einige Alben genannt, die definitiv eine eigene Folge verdient haben oder hätten. Wir werden dem auf jeden Fall nachgehen. Auf das ein oder andere Album freue ich mich persönlich auch. Also ich persönlich höre auch sehr gerne Hip-Hop, Rap. Vielleicht nicht ganz so, ist nicht mein Steckenpferd, wie es deins ist. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Genre, mit dem ich gerne meine Zeit verbringe.
Also Wu-Tang verkaufe ich dir noch.
Ja, also Wu-Tang ist cool. Okay. Wu-Tang ist cool. Okay. Aber es wird in meiner jährlichen Top-5-Liste von den meistgehörten Songs wahrscheinlich selten dabei sein. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Dann wird das meine Aufgabe sein.
Ja, also ich muss zugeben, dass mein Spotify-Rapt eigentlich sehr, sehr starr ist. Seit Jahren. Also es gibt so zwei, drei, die eigentlich immer dabei sind.
Und die brauchen auch eine eigene Folge, oder?
Die kriegen
eine. Die musst du mitbringen.
Ja, ja. Und ich würde sagen, so Platz 1 und 2 ist meistens immer klar definiert. Es könnte dies ja einen kleinen Umschwung geben, aber sie werden in den Top 5 immer dabei sein. Aber ich stelle es dann vor, wenn es soweit ist. Gut, dann danke dafür. Ich würde sagen, wir haben ein paar coole Sachen erwähnt. Danke, dass du uns das Ganze nochmal näher gebracht hast. Und tatsächlich auch so ein paar Sachen, die hatte ich auch nicht auf dem Schirm, jetzt wo du es wieder erzählt hast. Ich glaube, ich werde da auch nochmal reintauchen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, damit haben wir es.
Würde ich auch sagen, damit haben wir es. Ja.
Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr uns natürlich schreiben über die E-Mail-Adresse dieliedhaber@gmail.com oder auch auf unserem Instagram-Kanal dieliedhaber. Das sind so die gängigen Plattformen, an die ihr uns schreiben könnt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könntet ihr den Podcast auch abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und anderen Plattformen. Und ansonsten freuen wir uns auch auf sämtliches Feedback. Oder erzählt auch so gerne, was eure besten Songs, Alben aus dieser Zeit sind. Und ja, vielleicht gehen wir dem auch mal näher nach und würde sagen,
bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal.
Sehr gut.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Ciao.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.